Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ihr Lieben, lasst uns beten. Herr, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und die Gedanken meines Herzens vor dir, mein Fels und mein Erlöser. Und lass dein Wort, das du sendest, nicht leer zu dir zurückkommen, sondern lass es tun, was dir wohlgefällig ist. Und wozu du es gesandt hast, lass es gelingen. Amen. Wie sieht dein Wohlfühlheim aus? Was macht das überhaupt aus? Vor einigen Jahren sind wir umgezogen und ich muss euch sagen, ich fühle mich wohl dort, wo ich bin. Es ist ein kleines Holzhäuschen, nicht weit weg von hier. Ich sage euch nicht genau, wo es ist, sonst macht ihr den Spaziergang heute Nachmittag dorthin. Aber es ist einfach herrlich. Wie schläft es sich, wenn man in ein Bett geht, wo man sich wohl fühlt? Kennt ihr das? Das ist doch irgendwie einmalig. Was braucht es dafür, dass es einem so richtig gefällt, wo man ist? Man richtet es ein mit den entsprechenden Dingen, vielleicht hier eine Kleinigkeit, dort was. Man stellt die Möbel entsprechend hin und man fühlt sich wohl. Wer will sich wohlfühlen hier in dieser Welt? Darf ich das mal sehen? Wer möchte gerne ein Heim haben, wo er sagt, das ist mein Heim, ich fühle mich wohl? Liebe Studenten und Schüler, dort drüben sind zwei Wohnheime. Warum lacht ihr? Bei Open Doors, dann öffnet ihr die Türen und man geht rein und sagt, boah, in dem Zimmer fühle ich mich wohl. Ist es nicht so? Oder wir waren gerade die Woche unterwegs, die Theo-Klassen sollen neu eingerichtet werden. Wir ziehen um. Unglaublich, das TF zieht um, seit ich da bin. Endlich raus aus dem Keller, hoch näher zum Himmel drüben, wo die Verwaltung ist. Und wir waren da und haben uns überlegt, wie können wir das gestalten, dass wir uns wohlfühlen. Und ich sage euch, das sind tolle Ideen. Und dann gibt's den Max Wiese. Das war ein Insider. Aber er unterstützt es auch und wir hoffen halt, dass wir das irgendwie schön wohlfühlen für unsere Studenten. Ich weiß, dass ihr euch an bestimmten Stellen wohlfühlt. Ich habe mal gefragt, du hast gesagt, am liebsten zur Ostsee, dort ein Häuschen haben an der Ostsee, oder? Sarah, was würdest du sagen? Wo würdest du dich wohlfühlen? Im Wald, also ein Waldhaus machen. Alicia?
In den Bergen.
In den Bergen. Kommt es so ein bisschen hin, ne? Vielleicht. Und Anna habe ich gefragt, die sagt, am liebsten ein Haus im Himmel, auf der neuen Erde. Ja, in gewisser Weise liegen wir ja alle richtig. Wir sind Menschen, wir sind an einen Ort gebunden, wir sind physikalisch, wir leben in der Geografie der Welt und wir stellen uns halt unsere Umgebung irgendwie so vor, dass sie uns prägt. Das ist ganz normal. Gott hat uns so geschaffen. Die Bibel sagt, dass es eine Umgebung gibt, in der du dich bestens wohlfühlst. Sie sagt, es gibt eine Umgebung, wenn du dort bist, dann weißt du, ich bin zu Hause. Ich bin daheim. Ich fühle mich wohl. Und diese Umgebung ist kein physischer Ort. Das ist keine Lokalität irgendwo. Du findest sie nicht auf deiner GPS-App. Du findest sie nicht auf irgendeiner Karte. Es ist ein Ort, in dem man leben muss als Christ. Denn wenn man nicht in diesem Ort lebt, ist man kein Christ. Fertig. Aber wer darin lebt, weiß, es ist der perfekte Ort für mich. Und der Ort heißt in Christus. Liebe Leute, jetzt ist mir mein Drücker abhanden gekommen. Liegt er da? Ah ja. Das war jetzt natürlich nicht ein Highlight. In Christus. Es ist der einzige Ort, an dem wir uns befinden sollen. Schaut nochmal unseren Predigttext an, in einer etwas anderen Übersetzung. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könne. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, in ihm gefunden zu werden. In ihm zu sein. Die Neue Leben sagt hier, mit ihm eins zu werden. Nun, wenn du ein Christ wirst, dann denken wir wahrscheinlich meistens an Nachfolge zuerst. Ja? Aber Nachfolge kommt natürlich in den Evangelien einige Male vor. Folge mir nach, war ja Jesu Wort. Hier unten sind die Bibeltexte, wo er das zu verschiedenen Leuten spricht. Zu Petrus, zu Levi, zu Jakobus und Johannes, zu Philippus. Folge mir nach. Und wer ein Jünger ist, der folgt Jesus nach, richtig? Und Jesus sagt es auch so an anderen Stellen im Johannes-Evangelium. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Oder das schöne Bild von den Schafen, die dem Hirten folgen. Die Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich erinnere mich an die Predigt letzte Woche, wo der Pastor gesagt hat, kommt mit mir. Das ist, wie Jesus einlädt, oder? Jesus bittet dich, folge ihm nach. Aber das Nachfolgebild hat ein kleines Problem. Es ist ein gutes Bild. Das ist ein gutes Bild, solange Jesus da ist und du ihm nachfolgen kannst. Aber ich hatte immer das Empfinden, Jesus nachzufolgen, ist gar nicht so einfach. Weil Jesus ist da vorne irgendwo und ich bin da hinten. Und wenn ich das jetzt richtig illustrieren müsste, müsste ich sagen, ich bin hier, ich krabble fast so auf die Bühne hoch und Jesus ist da schon irgendwo voraus. Wie soll ich ihm nachfolgen? Er ist so weit von mir weg, weil er so viel höher, so viel perfekter, so viel vollkommener ist. Bin ich vollkommen perfekt genug? Habt ihr euch das nicht auch gefragt? Das Interessante ist, im Neuen Testament ist das Folge mir Nachbild ein Evangeliumsbild. Sobald Jesus da ist, in Präsenz, kann er einladen und sagen, folge mir nach. Wenn er aber in den Himmel fährt, dann ändert sich die Sprache der Bibel. Ist euch das schon mal aufgefallen? Nachfolgen kommt in der Bibel vielleicht so, das sind schon fast alle Texte, die ich hier hinschreibe. Aber sobald Johannes-Evangelium abgeschlossen ist, sobald wir zu den Briefen kommen, ist die Sprache eine andere. Tatsächlich in den Briefen steht kein einziges Mal, dass wir Jesus nachfolgen sollen. Es kommt noch einmal vor in der Offenbarung, 14 Vers 4, die 144.000 folgen ihm, wohin es geht, das Lammbild. Aber die Sprache, die über 130 Mal vorkommt im Neuen Testament, ist eine andere. Welche ist das? Es ist in Christus. Vom Folge mir nach zu in Christus. Paulus ist da natürlich der Champion in dieser Sprache. Der macht es gleich am Anfang der Briefe und sagt, hey, ihr in der Gemeinde in Philippi. Nein, er sagt das nicht so. Er sagt, ihr in Christus in Philippi. Oder bei den Ephesern schreibt er, ihr Heiligen in Christus, in Jesus Christus in Ephesus. die Adresse, die zuerst angegeben wird, ist in Christus. Und dann kommt erst, wo du dich befindest. Ich müsste also zu euch sagen, ihr Heiligen in Christus, die ihr hier in Bogenhofen seid, jetzt gerade. Eure neue Adresse ist nicht irgendwo auf dieser Welt zu finden. Eure Adresse ist in Christus. Eure Adresse, ihr vier, eure neue ist in Christus. Und Jesus hat es schon angekündigt. Da gibt es ein paar Bibelstellen, in denen er das schon im Johannesevangelium interessanterweise klar macht. In den anderen Evangelien steht das nicht. Aber wir wissen ja, Johannes, der geht da tiefer. Der geht auf die Beziehungsebene. Und er schildert es an einigen Stellen. Ich lese euch diese Stellen vielleicht kurz vor, ein paar davon, nur ganz wenig. Er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ihr in mir, ich in euch. Oder Johannes 14, Vers 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich meinen Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Johannes 16, 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Oder dann sein Gebet zum Vater in Johannes 17, damit sie alle eins seien, wie du Vater in mir und ich in dir. Da kommt das Bild her. Jesus ist den Vater, der Vater ist in Jesus. Und dann übertragt er das, dass auch sie in uns seien, ich in ihnen wie du in mir. Also das Bild, das Jesus hat, das er erlebt mit seinem Vater, das, was Jesus lebt mit seinem Vater, diese Einheit, die nimmt Jesus und sagt, ich bin gekommen, um euch dieses Leben, dieses Erleben zu schenken. So wie ich im Vater bin und er in mir ist, so möchte ich, dass ihr in mir seid und ich will in euch sein. Jesus bringt die Beziehung zum Vater zu uns in diese Welt. Jetzt könnten wir sagen, das klingt ein bisschen theologisch. Johannes, kannst du uns da nicht ein bisschen helfen? Das ist so abstrakt. Was heißt denn das? Ich in euch und ihr in mir. Und deshalb diese drei Beispiele aus der Bibel, die aus unterschiedlichen Lebenswelten kommen. Eines aus der Natur, das andere kommt aus dem Beispiel, dass wir alle mit uns rumtragen, unser Körper. Und das dritte kommt aus der Beziehungsebene. Jesus nimmt Jesus nimmt das erste Beispiel und Paulus nimmt die anderen zwei Beispiele, um zu illustrieren, was es bedeutet, in Christus zu sein. Wie eine Rebe am Weinstock, so verbunden. Wenn die nicht zusammen sind, dann passiert rein gar nichts mit der Rebe. Ihr müsst in mir bleiben und ich in euch. Dieses Beispiel in Johannes 15 ist vielleicht das schönste Gleichnis Jesu, um die Beziehung zu ihm zu beschreiben. Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Das ist irgendwie ganz klar, weil der Weinstock Früchte bringt. Der Weinstock ist der, der die Frucht bringt durch die Rebe. Nicht die Rebe alleine. Es ist eine innige Gemeinschaft. Der Körper braucht es, für den Kopf braucht es für den Körper. Die zwei können nicht ohne einander. Christus ist der Kopf. Jetzt überleg dir mal, was an dir, an deinem Körper ist dir besonders wichtig. Also ich denke immer Kopf. Ich will nicht am Kopf operiert werden, auf gar keinen Fall. Und vielleicht auch nicht am Herzen. Aber Kopf, das ist irgendwie so, das macht irgendwie jemand völlig aus, oder? Obwohl das andere natürlich alles dazugehört. Und so, sagt Paulus, ist es eben auch mit Christus und dir. Christus ist euer Haupt. Und dann verwendet Paulus auch noch das Bild von Mann und Frau in der Ehe, wo er sagt, wie die zwei zusammenkommen und eins werden. Der Ehemann sagt zu seiner Frau, ich in dir Und die Frau sagt zum Ehemann, und ich in dir. Fast so wie Waldorf der Vogelweide gedichtet hat vor hunderten Jahren. Diese Einheit, das ist es. Das ist ein Symbol für die christliche Einheit, für den Christen mit Christus. Fast möchte man sagen, vielleicht hat sogar Jesus die Ehe gestiftet, damit wir diese Einheit verstehen, die Gott untereinander hat und die Gott mit uns hat. Vielleicht ist nicht die ein Bild nur für das da oben, sondern das da oben ist real. Und Gott macht es zu einem Bild in der Ehe. Also das finde ich überraschend. Drei Beispiele, die wir leichter verstehen können. Und hier kommt jetzt mein anderes Beispiel. Liebe Kinder, das ist jetzt für euch in dieser Ansprache hier mein Ticket. Ein Ticket von LAX nach MUC. Die Erwachsenen wissen, was das heißt. Das ist also ein Ticket von Los Angeles nach München. Und der Maxi, der da hinten jetzt irgendwie bei der Aufnahme tätig ist, der hört jetzt ganz genau zu, der hat mir zugleich gesagt, mit welchem Flieger ich da unterwegs sein werde, wenn ich in München reinsteige und nach L.A. fliege und wenn ich auch zurückkomme. Und er hatte recht, es war ein Airbus A380. Das weiß der alles auswendig. Und jetzt stelle ich mir vor, ich habe ein Ticket. Kinder, was war das fürs Flieger? Was kann ich mit dem machen? Ruft es mir nochmal zu. Fliegen, danke. Das ist ein Multitalent, kann zeichnen und antworten. Also mit dem fliege ich, kann ich mit dem fliegen? Also so irgendwie, was mache ich? Ich stehe drauf vielleicht. Ich fliege nicht. Das ist nur die Eintrittskarte. Ich muss da rein in den Flieger. Stellt euch vor, ich bin am Flughafen und presse mir die Nase platt an der Scheibe und denke mir, wow, wie dieses schwere Koloss, diese Hunderte von Tonnen, wahrscheinlich Tausende, wie das in die Luft geht. Wow, ach, ich möchte das auch mal können. Ich will das imitieren, ich will das nachmachen. Funktioniert das? Oder falls mich die Sicherheitskräfte durchlassen, könnte ich mich ja unter den Flieger legen. Also so irgendwie so, versteht ihr? Ich lege mich hin, ich schaue nach oben und schaue unter dem A380 und denke mir, wow, wie riesig ist das Ding, wie groß, wie majestätisch und ich bewundere es. Was hilft mir das? Nichts. Oder ich denke mir, wenn der Flieger abhebt, ich will dem Flieger nachfolgen. Ich nehme meine Füße in die Hand, ich laufe und laufe los aus L.A. raus, komme in die nächste Stadt, der Flieger ist schon weg. Wie weit komme ich? Komme ich je in München an? Was muss ich machen? Das ist ganz einfach. Ich muss die Eintrittskarte nehmen. Ich gehe ans Gate. Das wird gescannt. Ich gehe ins Flugzeug. Sobald ich im Flugzeug bin, werde ich hoffentlich nach München kommen. Was der Flieger tut, das mache ich. Ich sage nachher, ich bin geflogen. So ein Witz. Ich bin nicht geflogen. Ich saß nur im Flieger, der geflogen ist. Ich kann sagen, ich bin in München angekommen, ich bin nach München geflogen. Das stimmt ja nicht. Ich war nur im Flieger. Aber was mit dem Flugzeug passiert, passiert mit mir. Versteht ihr? Das ist jetzt eine moderne Illustration zu der Illustration Rebe Weinstock, Ehe-Illustration oder Körper-Kopf-Illustration. Du musst im Flieger sitzen. Alles andere ist dann egal. Vielleicht hätte Paulus heute so ein Bild verwendet. Pavel. Paulus auf Rumänisch ist jemand, der Bilder auch liebt. Nicht nur Jesus. Sitz im Flieger. Dieses Motiv kommt jetzt im längsten Satz der Bibel vor. Was ist der längste Satz der Bibel? Ah, ihr hättet überlegen können. Aber Hannes weiß das, weil Hannes Griechisch kann. Und ich sage euch gleich, keine Übersetzung der Welt, ich kenne keine, nicht einmal nicht das Münchner Neue Testament, das so genau versucht, das Griechische abzubilden, ihr könnt es am Internet, das ganze Münchner Neue Testament lesen, macht das in einem Satz. Die Elberfelder braucht 7 Sätze für diesen einen Satz in Griechisch. Luther schafft es in 6. Na, sag mal, wer besser ist, ne? Und die Münchner schafft es in 4 Sätzen. Aber das Griechische hat es in einem Satz, Hannes, stimmt es? Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Paulus, was hast du dir dabei gedacht? Alles in der Welt. Kein Mensch gibt das seinen Schülern fürs Gräkom. Die würden verzweifeln daran. Aber wenn du es liest, diesen langen Satz, dann weißt du, warum Paulus das macht. Weil er in diesem langen Satz versucht, irgendwie den Menschen klarzumachen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Und er kann gar nicht aufhören damit, zu erklären, was es bedeutet, in Christus zu sein, weil es so viele Aspekte gibt, die er da reinpacken muss. Er kann nicht nur zwei Zeilen machen und den Satz abschließen. Er muss, ich weiß nicht, wie viele Zeilen machen, um alles reinzupacken, was es bedeutet, in Christus zu sein. Es beginnt ja gleich im Vers 1, das habe ich euch schon gesagt. Ihr seid in Christus und dann in Ephesus. Und dann geht dieser Satz los. Also Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann geht der Satz eigentlich weiter, ja. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das ist so sein Mottosatz am Anfang in Vers 3. Sein Motto-Gedanke. Und dann packt er das aus, was das bedeutet, diese Segnungen in Christus. Was für Segnungen haben wir? Wir haben Segnungen wie, er hat uns auserwählt. Und ihr seht es überall, das in ihm, okay? Vers 4, in Christus auserwählt. Wir sind adoptiert worden, Vers 5. Wir sind begnadigt worden, Vers 6, in dem Geliebten. In ihm, Vers 7, haben wir Erlösung, wir haben Vergebung. Wir bekommen was von der Weisheit und der Erkenntnis Gottes mit in Vers 8. Das passt auf keine Folie, so ein Satz, ne? Vers 9, wir erkennen seinen Willen. In Christus hat er alles zusammengeführt, Vers 10. Und dann sagt er noch einmal, in ihm. Um den Ephesern klar zu machen, in ihm. Und dann geht's weiter, ihr habt ein Erbe bekommen, die Zukunft. In ihm, Vers 12, in Christus Herrlichkeit. In ihm versiegelt mit dem Heiligen Geist die Verheißung, die Erlösung. In ihm. 10-mal sagt er in Christus in diesem einen Satz. 10-mal. Und er zählt es auf. Wir würden heute sagen Rechtfertigung, Heiligung, Herrlichkeit, Verherrlichung, all das in ihm. Alles das sind die guten Gaben und Segnungen der himmlischen Welt. Alle Segnungen der himmlischen Welt kriegst du. Alle Gaben. Nur wenn du jetzt glaubst, dass die Gemeinschaft mit Christus ein Geschenk ist, das durch das Leben als Christ kommt, dann bist du falsch gewickelt. Denn all das bekommst du nur, wenn du in ihm bist. Das in ihm macht das christliche Leben aus. Wer nicht in ihm ist, hat keine einzige dieser Gaben. Weil diese Gaben nur in ihm sind. Das gibt mir eine gewisse Ruhe. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt richtig. Ich muss Jesus nicht aus der Distanz folgen. Ich muss ihn nicht imitieren alleine. Ich muss ihn nicht bewundern für seine Größe und Macht. Ich muss nicht schauen, was er kann, um zu sagen, vielleicht kann ich das auch einmal. Was ich brauche, ist, in ihm zu sein. Und er in mir. Das ist das neutestamentliche Bild für das Leben eines Christen. Was Christus passiert, das passiert dir. Du brauchst nur in ihm zu sein. Ist Christus gerechtfertigt? Absolut. Ist er die Heiligung? Keine Frage. Ist er die Quelle aller Verherrlichung? Zweifellos. Wenn du in ihm bist, bekommst du das alles geschenkt. Aber in ihm zu sein ist nicht eines dieser Geschenke. Es ist die Eintrittskarte, die du einlösen musst, um in ihn zu kommen. In Epheser 3, 17 und 18 wird es nochmal von der anderen Seite gezeigt. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Jetzt tun wir das noch ganz kurz entpacken. Was bedeutet es, dass Christus in unserem Herzen wohnt? Ich glaube, wenn Christus gefragt werden würde, wie ich die vier hier frage, Christus, in welchem Haus würdest du am liebsten wohnen? Wo würdest du dich wohlfühlen wollen? Im ganzen Universum, was suchst du dir aus? Christus, suchst du dir den Badeplaneten aus, dort im Universum XY? Oder den Bergplaneten da drüben, da wo du diese wunderbare Cottage hast? Welcher Platz im Universum würdest du bevorzugen, wo du dich wohlfühlst? Würden wir Christus interviewen, hätte er nicht einmal nicht eine Sekunde zum Nachdenken. Er würde sagen, in dir. Ich will in dir wohnen. Das ist der beste Platz, den ich mir vorstellen kann. Ich will in dir wohnen, in deinem Herzen. Nirgendwo sonst. Ich brauche keinen Badeplaneten oder Bergplaneten. Ich brauche dich. Da fühle ich mich wohl. Da lasse ich mich nieder. Das ist mein Zuhause. So muss man sich das vorstellen. Christus hat gesagt, ich gehe auf diesen Planeten, damit ich in diesen Leuten wohnen kann, so wie ich mit dem Vater zusammen wohne. Ich in ihm und er in mir. Ich will, dass die das auch erleben. Jeder Einzelne. Ich will in deinem Herzen sein, in dir zu wohnen. Mich flasht das, weil ich mir denke, bei mir da drin, ich weiß nicht, wie es da aussieht, also weiß nicht, ich könnte mir Schöneres vorstellen, aber Jesus sagt, nein, es gibt nichts Besseres. Dafür lebe ich. Dafür sterbe ich. So sehr will ich in dir wohnen. Und umgedreht ist es genauso. Paulus sagt, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und ich glaube, wenn ich jetzt verstehe, wie Paulus dieses In-Christus-Motiv auspackt für uns, dann komme ich ein bisschen dem nahe, was er damit meint. Ich lebe das nicht. Christus lebt in mir. Weil Christus in mir ist, brauche ich keine Angst und keine Furcht haben. Ich bin ganz ruhig. Und so rufe ich euch am Ende zu dieser Ansprache, die ihr euch schon entschieden habt, in Christus zu leben. Macht das. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus, so lebt auch in ihm. Denn wenn Christus in euch ist, jetzt muss ich nochmal zwei Folien zurückgehen, wenn Christus in euch ist, Vers 18, dann werdet ihr die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen erleben. Die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe. Wisst ihr, was das heißt? So für den Mathematiker oder Geografiker heißt das, ich bin im Zentrum. Ich kann in egal welche Richtung gehen und ich merke, wie weit die Liebe Christi geht. Und das bedeutet, ich bin zentral in der Liebe Christi verankert, gegründet, verwurzelt auf dem Fundament seiner Liebe, wie es in Vers 17 heißt. Wenn er in mir ist, dann kann ich in der Liebe sein. Unendlich in alle Richtungen. Liebe Täuflinge, ich freue mich, dass ihr in Christus leben wollt. Denkt nie, dass er irgendwo anders ist. Er ist genau da in euch und ihr in ihm. Diese Gemeinschaft, diese Einheit, die soll jede Furcht und Angst austreiben. Denn er schenkt euch alle Segnungen des Himmels. Keine einzige wird zurückgehalten. In ihm. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.